Ich möchte noch mit uns beten. Ja, aber Vater, danke, dass wir an diesem Tag uns erinnern dürfen, dass du deinen Sohn geschickt hast, dass Jesus Christus den Weg gegangen ist für uns verlorene Menschen, dass er auch verstanden ist und jetzt zur Rechte des Vaters ist. Danke, Herr, dass wir genau darum so eine wunderbare Hoffnung haben, auch einmal bei dir sein zu dürfen. Und Herr, wenn wir jetzt gemeinsam in dein Wort hineinschauen, öffne du unsere Augen, damit wir sehen, wie Wunder aus deinem Wort. Amen. Ja, gemeinsam wollen wir das Thema anschauen, das verlorene Passa. Es ist nicht ganz ein einfaches Thema, es geht um das Volk Israel damals zwischen 30 nach Christus bis 70 nach Christus. Es war Erev Pesach 70 nach Christus. Es war das letzte Pesach, der in Jerusalem gefeiert wurde. Die Römer belagerten die Stadt. Sie belagerten die Stadt und kaum 4 Monate später wurde Jerusalem zerstört, der Tempel zerstört und die Juden weggetrieben aus dieser Stadt. Es ist ein sehr tragischer Teil der jüdischen Geschichte, die aber sehr viel damit zu tun hat, dass das Volk Israel als Volk Jesus Christus nicht als ihre Herr, Heiland und Messias angenommen hat. Dieser Aufstand der Juden, der 66 nach Christus angefangen hat, bis Jahr 73 nach Christus, war ein Aufstand, der nicht unbedeutend war. Es war eine der größeren Schlachten, welche die Römer geführt haben. Sie haben eine ganze Legion in diesem Kampf verloren. Und als Erinnerung zu dieser Schlacht wurde in Rom der Titusbogen aufgebaut. Und an dieser Titusbogen kann man wirklich bestaunen und in die Geschichte zurückschauen. Wir sehen, wie Titus den ganzen Schätze des Tempels geplündert hat. All dies wird dort abgebildet. Und mit diesen Schätze des Tempels, so sagt die Geschichte, wurde schlussendlich auch den Kolosseum in Rom aufgebaut. 70 nach Christus nochmal, der Tempel wird zerstört, Jerusalem wird zerstört. Jetzt in diesen 40 Jahren vor der Zerstörung des Tempels haben einzelne Ereignisse nicht mehr stattgefunden. Ereignisse, welche aus der jüdischen Tradition normal waren, jährlich wurde sie ausgelebt. Es war immer wieder ein Zeichen von Gott. Ich möchte das gerne euch vorlesen. Dieser Bericht kommt im babylonischen Talmud vor, in Midrash Yoma, Kapitel 39. Und da berichtet der Talmud Folgendes, dass 40 Jahre vor der Zerstörung des Tempels folgende Ereignisse nicht mehr stattgefunden haben. Der Los am Versöhnungstag ist nicht auf die rechte Seite gefallen. Ich möchte es kurz erklären. Was ist der Los am Versöhnungstag? Dieser Los wurde am Versöhnungstag geworfen in Bezug auf die 2 Ziegenböcke. Eine Ziegenbock wurde ja geopfert und der andere war der Ziegenbock für Azazel. So lesen wir, das ist der Ziegenbock, wo schlussendlich in der Wüste geschickt wurde. Und es wurde gesagt, wo man das losgeschmissen hat, wenn der Los auf der rechten Seite gefallen ist, dann war dieser Opfer wohlgefällig vor Gott. Wenn aber auf der linken Seite, dann hat Gott diese Opfer nicht angenommen. Und interessanterweise, der Talmud berichtet, dass 40 Jahre lang ist der Los nie mehr auf der rechten Seite gefallen. Also ab 40 Jahre vor der Zerstörung des Tempels. Ein anderer Bericht im gleichen Kapitel wird berichtet, dass der Karmesin-Wollstreifen als Zeichen der Sühnung wurde nicht wieder weiß. Auch dies hat mit dem Versöhnungstag zu tun. Man hat diese Los geworfen und parallel zu diesem Los wollte man wie auf Nummer sicher gehen. Ja, ist dieser Opfer wirklich vor Gott wohlgefällig, ja oder nein? Hat Gott diese Opfer angenommen? Und da hat man einen Karmesin-Wollstreifen genommen. Diese Karmesin-Wollstreifen hat man an diesen Ziegenbock angebunden, an seine Hörner, wenn man ihn in die Wüste geschickt hat. Und dann nahm man diese Wollstreifen und hat man es beim Tempel aufgehängt. Und wenn dieser Karmesin-Wollstreifen weiß wurde, So wurde gesagt, dann hat Gott diese Opfer angenommen. Und auch da berichtet der Talmud, diese Karmesin-Wollstreife wurde nie mehr weiß. Vielleicht denken wir, ja, aber das mit dem Karmesin-Wollstreife, das steht nirgendwo in der Bibel. Und trotzdem interessant, es steht im Talmud und sie berichten tatsächlich, dass 40 Jahre lang diese Opfer nicht mehr von Gott angenommen wurde. Warum weiß? Dies nahmen sie aus Jesaja Kapitel 1, Vers 18. Da lesen wir, kommt doch, wir wollen miteinander rechten, spricht der Herr. Wenn eure Sünden wie Scharlach sind, sollen sie weiß werden wie der Schnee. Wenn sie rot sind wie Karmesin, sollen sie weiß wie Wolle werden. Also diese Zeichen, dass es weiß wurde, war für sie eine Zeichen. Gott hat diese Opfer angenommen. Und dann berichtet der Talmud noch Folgendes, dass der westliche Leuchter, also der westliche Leuchter von den siebenarmigen Leuchter, brannte nicht die ganze Nacht durch. Dieser Leuchter musste immer durch die Nacht durchbrennen und mit dieser Leuchter hat man dann den anderen Leuchter gezündet. Und es wird berichtet, dass es regelmäßig löschte. Es gab kein Licht. Und für die Juden war es ganz ein klarer Zeichen. Irgendwas ist geschehen. Irgendwas ist geschehen, dass 40 Jahre lang diese Zeichen sich nicht mehr erfüllen. Dass Gott eigentlich diese negative Zeichen gibt. Ja, was wollte Gott eigentlich das Volk Israel sagen? Dazu berichtet der babylonische Talmud noch Folgendes. Dass wenn all dies nicht geschah, Folgendes geschah aber. Während dieser Aufstand gegen den Römer öffnete die Tore des Tempels von sich selbst. Von sich selbst öffnete diese Tore. Und keiner konnte erklären, wie war dies möglich. Wie war dies möglich? Weil so ein Tor brauchte es 6 Personen, um zu öffnen und zu schließen. Und dieses Tor öffnete sich von selbst. Es war wie ein Zeichen, die Herrlichkeit Gottes war nicht im Tempel. 40 Jahre lang redet Gott zum Volk. Und da kommt jetzt eine wichtige Frage. Wenn 70 nach Christus der Tempel zerstört wurde, was geschah dann 40 Jahre vor der Zerstörung des Tempels, um den Jahr 30 nach Christus? Und ja, um den Jahr 30 nach Christus war es der Passa. Es war der Passa, der Tod und Auferstehung Jesu Christi. Es war das letzte Passa Jesu auf Erde. Und es ist das verlorene Passa Israels. Das verlorene Passa. Wir können immer wieder diese Frage stellen, was wäre, wenn das Volk Israel damals Jesus angenommen hätte? Was wäre? Das ist natürlich eine hypothetische Frage. Aber diese Passa damals, das Jahr 30 nach Christus, da geschah etwas, was eine Botschaft hätte sein sollen für das ganze Volk Israel. Wir müssen verstehen, dass das ganze Alte Testament hat ja ein Ziel. Das lesen wir in Johannes 5, Vers 39. Da lesen wir, wie Jesus den Pharisäern und Schriftgelehrten Folgendes sagt, ihr erforscht die Schriften, weil ihr meint, in ihnen das ewige Leben zu haben. Und sie sind es, die von mir Zeugnis geben. Also Jesus sagt, eigentlich sagt er, ihr tut gut daran, dass ihr die Schriften forscht. Das sollten wir ja auch tun. Aber sie sollten den Ziel des ganzen Alten Testament verstehen. Es war der Gesalbte, der Messias, Jesus Christus. Jesus sagt und er bezeugt ihnen, und sie sind es, die von mir Zeugnis geben. Und das ist auch diese gewisse Hinsicht, diese Tragik des jüdischen Volkes. Paulus sagt im Römerbrief, Kapitel 9, Vers 4 bis 5, diese wunderbare Verse, eigentlich diese Privileg, ein Jud zu sein. Ja, ein Jud zu sein, ist in gewisser Hinsicht alttestamentlich ein Privileg gewesen. Warum? Die Israeliten, sagt Paulus, die Israeliten sind denen die Sohnschaft und die Herrlichkeit und die Bündnisse gehören und die Gesetzgebung und der Gottesdienst und die Verheißungen. Ihnen gehören auch die Väter an. Und von ihnen stammt dem Fleisch nach der Christus, der über alles ist, hochgelobte Gott in Ewigkeit. Also was sagt er? Ihnen sind die Bündnisse, Gesetzgebung, den Gottesdienst. Ihnen gab Gott die Feste des Herrn. Und wir müssen vor Augen haben, dass all diese Feste des Herrn waren nicht nur ein Fest, damit sie mal zusammenkommen. Das waren Feste mit einer ganz klaren messianischen Botschaft, die sich schlussendlich in und durch Jesus Christus erfüllt haben und erfüllt werden. Sie werden sich erfüllen durch Jesus Christus. Und es war dieser ständige Ruf Gottes durch diese Feste, ich werde für den Opfer sorgen. Wir kommen noch dazu. Ja, wir haben verschiedene Feste des Herrn im Wort Gottes. Das erste Fest ist das Passa. Das ist eigentlich im biblischen Kalender der erste Fest, welches sie feiern müssen. Der Passafest. Und der Passafest hat eine messianische Botschaft. Und das ist der Tod Christi. Der Tod Christi. Unmittelbar mit dem Passafest kommt ja auch der Fest des ungesäuerten Brote. Und die Fest des ungesäuerten Brote ist eine Botschaft auf der Sündlosigkeit Christi. Und 3 Tage nach dem Passafest kommt der Fest der Erstlinge. Und was geschah am dritten Tag? Ja, Verstehung Jesu Christi. Und dann haben wir den Pfingstfest, Ausgießung des Geistes Christi, das ist der Anfang der Gemeindezeitalter. Da haben wir den Fest der Posaunenschall, wo messianisch symbolisiert Israels Rückkehr und Sammlung durch Christus. Und dann der große Versöhnungstag, haben wir ja schon erwähnt. Dieser große Versöhnungstag war in gewisser Hinsicht einer der wichtigsten Feste Israels. Auch wenn man dort nicht zum Tempel ging, also das Volk musste nicht dort zum Tempel gehen. Es war ein Ritual, welches der Hohepriester für das ganze Volk Israel tat im Tempel. Einmal im Jahr musste der Hohepriester im Allerheiligste hineingehen. Auch all dies eine Botschaft auf der stellvertretende Opfer Christi. Für sein Volk, schlussendlich für die ganze Menschheit. Und dann haben wir noch ein Fest, der Laubhüttefest. Und der Laubhüttefest ist auch der Fest, das sehe ich in Jesaja Kapitel 14, den man im tausendjährigen Reich feiern wird. Warum dort? Weil es ist ein Fest, das symbolisiert die Ruhe und die Wiedervereinigung mit und durch Christus. Also sehen wir, diese Feste hatten ihr ganz klares Ziel gehabt und Botschaft. Durch diese Feste wollte Gott sein Volk etwas groß machen. Wir kommen noch zum Passafest. Wir sind ja in Pessachzeit jetzt, Osterzeit. Aber auch die Opfer, alle diese Rituale in Bezug auf die Opfer, die sie regelmäßig bringen musste, ob es der Brandopfer, Speisopfer, Dank- und Friedensopfer oder der Sündopfer, Schuldopfer, all dies war eine Botschaft hin auf der vollkommene Lamm Gottes, der vollkommene Opfer, der Gott bringen wird, der Gott geben wird, sein Sohn, Jesus Christus. Ja, kommen wir zurück zum Passa. Wir wollen ja über das verlorene Passa reden. Das Passafest wird ja erstmal eingeführt in 2. Mose Kapitel 12 und 13. Beim Passafest ging es um Folgendes. Auf Gottes Anordnung musste jeder Hausvater ein Lamm schlachten und mit dem Blut des Lammes die Türpfosten seiner Haustüre bestrichen. Und zwar die Oberschwelle und die beiden Seitenpfosten. Es musste ein Lamm ohne Fehler sein. Merken wir es? Ein Lamm ohne Fehler. Das Blut muss vergossen werden. Nur durch das Blut werdet ihr verschont. Nur durch das Blut werdet ihr vom Sklaverei in die Freiheit hineinkommen. Jetzt weiter in Bezug auf das Passafest. Es durfte kein Sauerteig im Hause sein. Und ein Fremdling, also ein Nicht-Israelit, durfte nicht am Passamahl teilnehmen. Das geschlachtete und gebratene Lamm, an dem kein Bein der Knochen gebrochen werden durfte, musste ganz gegessen werden. Das Mahl musste in Wanderkleidung gehalten werden. Ja, was hat all dies Israel zu sagen? Was ist das, was war es für eine Lektion für Israel? Israel sollte durch dieses Geschehen eine sehr ernste Wahrheit lernen. Gottes Volk soll aus freien Menschen bestehen. Darum geht die Erlösung aus Ägypten das Passa voraus. Erst kommt die Erlösung, dann der Dienst. Erlöste gehörten nicht mehr nach Ägypten. Und wir haben über Sauerteig geredet, es durfte kein Sauerteig im Hause sein. In der Bibel ist der Sauerteig immer ein Bild für was? Für die meisten von uns wahrscheinlich klar. Meistens ist es ein Bild für die Sünde. Ein wenig Sauerteig versäuert den ganzen Teig. Die kleinste Sünde kann zu großen Bindungen führen. In 1. Korinther 5, Vers 7 lesen wir, darum fegt den alten Sauerteig aus. Das heißt, löst euch von jedem erkannten Sünde. Von jeder erkannten Sünde. Löst euch davon. Das war diese Botschaft an Israel. Durch etwas ganz Praktisches, was sie machen musste, gab Gott ihnen etwas, einen innerlichen Auftrag. Es war das ständige Rede Gottes. Und weiter haben wir ja gesehen, dass nur Angehörige des Volkes Israel durfte am Passamahl teilnehmen. Also Menschen, die durch die Beschneidung dem Volke Gottes zugeordnet waren. Die Ägypter, sie waren Götzendiener, Heide, die nicht nur fern waren von dem lebendigen, wahren Gott, sondern Menschen, die in ungebrochener, unvergebener Sünde und Schuld lebten. Solche hatte keinen Teil am Passamahl. Merken wir die Parallele zum Heiligen Abendmahl? Weiter Israel, das als Gottes Volk um das geschlachtete und zubereitete Lamm versammelt war, musste das ganze Lamm essen. Als begnadigtes, durch das Blut gedecktes und in Sicherheit wohnendes Volk nährte es sich von dem geschlachteten Lamm, das ihm zur Begnadigung und Rettung gegeben war. Das Mahl musste in Wanderkleidung gehalten werden. Das heißt, gemäß der damaligen Sitte mit geschürzten Kleidern, Sandalen an den Füßen, der Stab in der Hand und so weiter. Sie waren als die Hinwegeilenden, 2. Mose 12, Vers 11. Und so wie Abraham nur in Zelte wohnte und später auch Jesus nur unter uns zeltete, so sollten damals die Israeliten sich dessen schon bewusst sein, dass sie Wanderer zwischen zwei Welten waren. Wanderer zwischen zwei Welten. Ja, durch das Passageschehen zog Gott eine Trennungslinie zwischen Israel und Ägypten. Er verschonte Israel vor dem Gericht, das er über Ägypten brachte. Das Blut war Zeichen und Deckung. Damit hat Gott Israel eingeprägt. Das Blut ist deine Rettung. Das Blut ist deine Rettung. Er schied Israel von seinem harten Bedränger und brachte es aus der Knechtschaft in die Freiheit. Er machte das befreite Volk zu seinem Bundesvolk. Das Fest sollte jährlich gehalten werden. Jährlich sollten sie sich erinnern an dies, was damals geschah. Es sollte nicht nur eine Tradition sein, ja gut, wir machen halt diese Fest, sondern es sollte ihnen immer wieder groß machen, warum sind sie, was sie sind. Und schlussendlich eine Botschaft auf der zukünftige Heil durch den Lamm Gottes, Jesu Christi. Ja, heilsgeschichtlich gesehen haben das Passafest und das Passa eine Hauptbotschaft. Die Passa-Botschaft ist das Heilige Abendmahl. Nochmal, die Passa-Botschaft ist das Heilige Abendmahl. Das Heilige Abendmahl, welches wir auch als Christen feiern, ist ein Erinnerungsmahl an das, was geschehen ist. Das Passafest im Alten Testament ist eine prophetische Botschaft von dem, was geschehen wird. Also nochmal, wir feiern das Heilige Abendmahl und wir blicken zurück auf dies, was geschah. Das Volk Israel damals feierte das Passafest in Bezug, was geschah, aber noch mehr im Blick auf dies, was noch prophetisch gesehen kommen musste. Der Lamm Gottes. Und durch das ganze Alte Testament hindurch ist das Prinzip, das Blut ist deine Rettung. Das Blut von einem vollkommenen Lamm. Das Blut des Lamm Gottes. Ja, und seit 70 nach Christus hat das Volk Israel kein Opfer mehr. Wenn man fragt heute eine Jude, ja, wie könnt ihr Sühnung haben ohne Opfer? Ohne der Passa-Opfer, ohne der Versöhnungstag. Wie ist dies möglich? Es wird gesagt, ja, es ist nicht möglich. Wir können keine Opfer bringen, weil der Tempel in Jerusalem nicht steht. Aber da haben wir eine andere Antwort. Es ist wohl sehr gut möglich. Lass uns nur mal zurückschauen, was damals geschah. Was damals geschah um das Jahr 30 nach Christus. Wir blicken zurück auf dies, was das Wort Gottes im Alten Testament das Volk Israel schon vorher prophezeite. In Jesaja 53, Vers 7, da lesen wir, Jesaja 53, Vers 7, es ist ja dieses wunderbare messianische Kapitel, dieses Kapitel, wo eigentlich eine Zusammenfassung vom Evangelium ist. In diesem Kapitel wird Folgendes gesagt, ich lese Vers 6 und 7, wir allen gingen in die Irre wie Schafe. Jeder wandte sich auf seinem Weg. Aber der Herr warf uns alle Schuld auf ihn. Er wurde misshandelt, aber er beugte sich und tat seinen Mund nicht auf. Wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird. Und wie ein Schaf, das verstummt vor seinem Scherer und seinen Mund nicht auftut. Gott offenbart, der Knecht Gottes, der Knecht Gottes, der sich da in Jesaja, ab Jesaja 52, Vers 13 und im ganzen Jesaja 52, Vers 13 und ganze Jesaja 53 offenbart, ist der leidende Knecht des Herrn. Und er ist nochmal Vers 7, ich lese es nochmal, er wurde misshandelt, aber er beugte sich und tat seinen Mund nicht auf. Wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird und wie ein Schaf, das verstummt vor seinem Scherer und seinen Mund nicht auftut. Es war diese ständige Frage, wo die Juden sich stellen musste, wann wird dies geschehen? Und Gott gibt ihn 40 Jahre lang nach diesem Geschehen von dieser letzten Passa, da wo Jesus starb, 40 Jahre lang ist es eine ständige Gnaderede Gottes. Erkennt, was damals geschah. Erkennt, was damals geschah. Da erfüllt sich Jesaja 53. Da erfüllt sich Psalm 22. Und in Markus Kapitel 15 lesen wir, Markus 15, 15 Vers 37, Jesus aber stieß einen lauten Schrei aus und verschied. Und dann Vers 39 noch dazu, als aber der Hauptmann, der ihm gegenüberstand, sah, dass er so schrie und verschied, sprach er, wahrhaftig, dieser Mensch war Gottes Sohn. Da beginnt schon diese eigentliche Botschaft. Wer wird Jesus schlussendlich erkennen? Wer wird ihn als der erkennen, als der, der er war? Und es ist der Hauptmann, es ist ein Heide, einer, der aus dem römischen Volk kam, der weit entfernt war von dieser Gnadelinie. Er war weit entfernt davon und er erkennt durch dies, was damals am Kreuz geschah. Er sah diese Leide unseres Herrn Jesus Christus. Er erlebte diese Dunkelheit. Er erlebte den Erdbeben. Er hörte Jesus Stimme. Und er bezeugt, welches Zeugnis. Wahrhaftig, dieser Mensch war Gottes Sohn. Ein Heide proklamiert dieser so wichtige Satz, wer Jesus Christus wirklich war. Da haben wir schon eine Botschaft in Bezug aufs Evangelium. Wir kommen auch nachher dazu. Für die Juden gab Gott auch Zeichen. Es war das ganze Leben Jesu Christi. Aber in Matthäus 27, da lesen wir, Matthäus 27, Vers 50, Jesus aber schrie nochmals mit lauter Stimme und gab den Geist auf. Und siehe, der Vorhang im Tempel riss, von oben bis unten entzwei, und die Erde erbebte und die Felsen spalteten sich. Nur kurz dieser Vers, wir kommen auch zum nächsten Vers. Es ist Passa. Es ist Passa, wo einen im Tempel sehr viel los ist. Es ist ein Fest, wo man rechnet, dass bis Millionen Menschen in Jerusalem waren, plus minus. All dies, was geschehen ist, ist nicht im Verborgen geschehen. Diese Dunkelheit, wo über Jerusalem kam. Und dann den Erdbeben. Und dann siehe da, der Vorhang im Tempel, im Heiligtum hin zum Allerheiligsten. Dieser Vorhang, der symbolisiert, der Weg zu Gott ist geschlossen. Mensch, du kannst vor Gott nicht bestehen. Mit Furcht und Zitter brachte der Hohepriester im Versöhnungstag. Mit Furcht und Zitter brachte er den Opfer hin ins Allerheiligste, das Blut. Weil sie wussten, in gewisser Hinsicht begegnete sie Gott dort im Allerheiligsten. Und auf einmal in dieser Nacht gibt Gott das jüdische Volk ein Zeichen. Dies, was symbolisierte, dass ihr keinen Weg zu mir habt, ist gerissen. Es ist weg. Von oben nach unten ist es gerissen. Der Vorhang ist offen. All dies, was euch von mir trennte. Jeder Priester, jeder hohe Priester, der im Tempel seinen Dienst tat, musste erkennen, und diese eine Nacht, dass es ein anderer Passa ist, als es je zuvor war. Je zuvor. Ja, es war eigentlich das letzte Passa des Volkes Israel. Auch wenn 40 Jahre lang nochmal Passa gefeiert wurde, diese Passa hat Gott nicht mehr angenommen. Weil Jesus Christus dort am Kreuz starb. Weil Jesus Christus dies vollbrachte, was das ganze Alte Testament ständig proklamierte. Jesus Christus, der Lamm Gottes. Und weiter lesen wir, gab Gott das Volk in Jerusalem ein Zeichen, die vielleicht für viele von uns auch schwer ist einzuordnen. Aber wir lesen, und die Erde erbebte und die Felsen spalteten sich und die Gräber öffneten sich und viele Leiber der auf entschlafenen Heiligen wurde auferweckt. Also da geschah, ich sage jetzt mal so, eine erste Frucht der Tod Jesu Christi und die Heilige wurde auferweckt. Und wir lesen, und gingen aus den Gräbern hervor nach seiner Auferstehung und kamen in die heilige Stadt und erschienen vielen. Auch dies war eine Botschaft fürs Volk Israel. An diese Passa geschah etwas, was nie zuvor geschah. An diese Passa erfüllte dies der eigentliche Botschaft von Passa. Jesus Christus, der Lamm Gottes. Als Jesus Gott gab das Volk Israel ein Zeichen an dieser eine Nacht, an dieser Passa-Nacht. Ja, nach diesen Ereignissen gab Gott ihnen 40 Jahre, indem er auf unterschiedliche Arten zum Volk redete Zeichen. Immer wieder gab er das Volk Israel Zeichen. Nochmal, wir haben diese eine Zeichen gesehen, welche der Talmud berichtet. Wir lesen in Johannes 1, Vers 11, er kam in das Seine. Er kam zum Volk Israel und die Seine nahmen ihm nicht an. Und da ist noch ein interessanter Gedanke. Am Pessachabend wurde das sogenannte Hallel gesungen. Auch über Jesus lesen wir, nachdem sie den Hallel gesungen haben, gingen sie dann ins Kidrontal nach Gethsemane. Und was war dieser Hallel? Das sind die Psalme 113 bis 118. Das war ein Teil der jüdischen Tradition, wie sie das Passafest, Passaabend, der Erev Pesach feierten. Und Psalm 118 hat eine sehr tiefe prophetische Botschaft. Eine tiefe prophetische Botschaft, weil schon dort wird prophezeit, was dann an dieser Nacht geschehen wird. Und im Psalm 118 lesen wir die Verse 22 bis 24. Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, der ist zum Eckstein geworden. Vom Herrn ist das geschehen. Es ist wunderbar in unseren Augen. Dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Wir wollen uns freuen und fröhlich sein in ihm. Ach Herr, hilf, ach Herr, lass wohl gelingen. Nochmal, dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Wir wollen uns freuen und fröhlich sein in ihm. Aber der Vers vorher, 22, ist gar nicht so ein fröhliches Vers. Weil was sagt der Vers? Der Stein, den die Bauleute verworfen haben. Und es ist interessant, dass der Tora, das Ausdruck Bauleute, bezeichnet in der rabbinischen Sprache Gelehrte der Tora. Also Bauleute sind Gelehrte der Tora, geistlich gesehen. Und die Übersetzung der Psalme ins Aramäisch deutet den Ausdruck Eckstein als König und Herrscher. Also was verstanden die Juden damals, wo sie Psalm 118, Vers 22 gelesen haben? Dass die Gelehrte der Tora, ich sage jetzt mal so, die Schriftgelehrte, die Pharisäer, den König der Herrscher verwerfen werden. Sie werden ihm verwerfen. Welch prophetischer Blick auf dies, was damals geschah. Also die messianische Deutung war dem Judentum keineswegs fremd. Dies, was an dieser einen Nacht geschehen war, war Erfüllung dieser einen Vers. Sie verwarfen den König Jesu Christi. Interessant, Psalm 117, es ist ja der kürzeste Psalm, und da lesen wir, lobt den Herrn aller Heiden, preist ihn aller Völker, denn seine Gnade ist mächtig über uns und die Treue des Herrn währt ewig. Halleluja. Und dann als Ergänzung, dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Wir wollen uns freuen und fröhlich sein in ihm. Die Nationen, die werden es loben. Loben, weil Gott Heil geschaffen hat durch seinen Sohn, Jesu Christi. Gott tat es. Und die Nationen werden Gott loben und preisen. Ja, wo bleibt das Volk Israel dann? Wo bleibt das Volk? Ja, Psalm 117 nochmal, die Nationen, und wir lesen im Neuen Testament, Kolosser 3, Vers 11, wo nicht Grieche noch Jude ist, weder Beschneidung noch Unbeschnittenheit, noch Barbar, Skitte, Knecht, Freier, sondern alles und in allem Christus. Es erfüllt aber, was Gott in Jesaja sagte und in Apostelgeschichte von Paulus zitiert wird. Was erfüllte sich? In Apostelgeschichte 28, Vers 24 und 29 lesen wir Folgendes. Paulus ist in Rom im Gefängnis, in erster Gefangenschaft. Wir sind da um dem Jahr 65 nach Christus. Ja, das Jahr 66 beginnt der Aufstand der Juden gegen den Römer. Im Jahr 70, ungefähr 5 Jahre später, wird der Tempel zerstört. Und da in Apostelgeschichte 28 lesen wir Folgendes. Und Paulus zitiert die Verse aus Jesaja, ab Vers 24. Und die einen ließen sich von dem überzeugen, was er sagte. Die anderen aber blieben ungläubig. Da sie sich aber nicht einigen konnten, trennten sie sich. Nachdem Paulus das eine Wort gesagt hatte, trefflich hat der Heilige Geist durch den Propheten Jesaja zu unseren Vätern geredet. Also sprach, geh hin zu diesem Volk und sprich, mit den Ohren werdet ihr hören und nicht verstehen. Und mit den Augen werdet ihr sehen und nicht erkennen. Denn das Herz dieses Volkes ist verstockt. Und mit den Ohren hören sie schwer. Und ihre Augen haben sie verschlossen, dass sie nicht etwa mit den Augen sehen und mit den Ohren hören und mit den Herzen verstehen und sich bekehren und ich sie heile. So sollt ihr nun wissen, dass das Heil Gottes zu den Heiden gesandt ist und sie werden auch hören. Psalm 117. Die Heiden werden es hören. Aber nochmal möchte ich mir es vor Augen setzen. Gott, das geschah nicht sofort. Gott tat es nicht sofort, sondern er gab das Volk Israel 40 Jahre Gnade Zeit. Mit sichtbaren Zeichen im Tempel. Mit sichtbaren Zeichen, dass sie erkennen, was damals an dieser eine Passa geschah. Dieses Ereignis, wo das ganze Jerusalem darüber geredet hat. Ein Ereignis, wo auch visuell jeder groß geworden ist. Es war ja dunkel, die Erde zitterte. Was geschah damals? Und diese Zeichen hörten nicht auf bis 70 nach Christus. Ja, wo begann das Christentum? Es war wo? In Jerusalem. Und lass uns nicht vergessen, Jesus am Kreuz von Golgatha sagt, im Lukas 23, Vers 34, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Als würde Jesus sagen, es ist immer noch Zeit, auch für euch zu bekehren. Es ist immer noch Zeit für dieses rebellische Volk, für dieses hartnäckige Volk, um sich zu bekehren. Vater, vergib ihnen. Und so sendet Jesus die 12 Apostel. Und diese frohe Botschaft beginnt in Jerusalem. Die Gemeinde entsteht in Jerusalem. 3000 bekehren sich da am Pfingsten. 3000, das war nicht 3000 Personen, die man verstecken konnte. Aber es geht weiter. Die Gemeinde wächst und wächst in ganz Jerusalem, Judäa, Samaria, Galiläa. Und die Gemeinde in Jerusalem, schlussendlich, was erlebt sie? Bedrängnis. Sie wird verfolgt von ihren eigenen Volksgenossen. Und Stephanus wird umgebracht. Und was sagt Stephanus dort in Apostelgeschichte 7, Vers 59, Vers 60 und 60? Und sie steinigten den Stephanus, der betete und sprach, Herr Jesus, nimm meinen Geist auf. Und er kniete nieder und rief mit lauter Stimme, Herr, rechne ihnen diese Sünde nicht an. Und nachdem er das gesagt hatte, entschlief er. Als würde Stephanus sagen, Herr, das Zeit des Gerichts für dieses Volk ist noch nicht gekommen. Herr, rechne ihnen diese Sünde nicht an. Und da lesen wir, wie ein Saulus die Gemeinde verfolgte, wie er die Gemeinde zerstörte. Und später lesen wir, wie ein Jakobus, der Bruder Johannes, der erste Apostel, der umgebracht wird. Er wird in Jerusalem umgebracht. Petrus muss von Jerusalem fliehen. Jakobus, der Bruder Jesus, übernimmt die Verantwortung über die Gemeinde in Jerusalem. Aber die Gemeinde verliert langsam seine Kraft. Diese frohe Botschaft ging von Jerusalem aus, aber sie verlor langsam ihre Kraft. Petrus verließ diese Stadt schlussendlich. Die Gemeinde wurde immer kleiner und kleiner wegen dem Bedrängnis. Und was geschah? Welche Gemeinde wurde schlussendlich die Aussender der Gemeinde, nicht mehr die Gemeinde in Jerusalem? Es war Antiochia schlussendlich. Von da wurde Paulus ausgesandert in alle Welt. Jerusalem verliert ihre Kraft, ihre geistliche Kraft. Die Gemeinde nochmal wird immer kleiner und kleiner. Und man berichtet, Josephus Flavius berichtet, wie Jakobus, der Bruder Jesus, schlussendlich auch umgebracht wird. Jakobus hatte ein Zeugnis im Volk Israel, dass ein frommer Mann war, der Tag und Nacht im Tempel betete für das Volk. Als würde Jakobus beten, Herr, sei gnädig mit diesem Volk, mit diesem rebellischen Volk. Und tatsächlich ist Gott gnädig. Nochmal 40 Jahre lang ist es schlussendlich Gnade, Rede Gottes. Nimmt den Lamm Gottes an, erkennt, was damals an dieser eine Passa geschah. Und sie nahmen ihm nicht an. Der Stimme des Herrn erschallt in aller Klarheit 40 Jahre Gnade, Rede Gottes. Aber schlussendlich kam das Gericht Gottes. Das Gericht, welches Jesus auch schon vorher prophezeite. Kein Stein wird auf der anderen stehen bleiben. Jerusalem wird zerstört, weil sie nicht erkannt hat, wer der ist, der unter ihnen ist. Der Sohn Gottes, der Schöpfer Himmel und Erde, der sich erniedrigt hat, der Lamm Gottes unter ihnen. Sie haben es nicht erkannt. Wir dürfen nicht vergessen, ja, die erste Gemeinde war eine jüdische Gemeinde. Die ersten Gläubigen auch in den Heidenstädten waren meistens Juden. Paulus ging auch erst zu den Juden und dann zu den Heiden. Das war der biblische Reihenfolge. Aber schlussendlich ging dieses Evangelium in alle Welt. Und nochmal, wo kein Grieche noch Jude ist, weder Beschneidung noch Unbeschnittenheit, noch Barbar, Skitte, Knecht, Freie, sondern alles und in allem Christus. Und diese Rebellion im Volke Israel, diese Rebellion gegen Jesus Christus, unter den Pharisäern und Schriftgelehrten, unter der Elite des Volkes, die ist geblieben. Sie tate keine Buße. 40 Jahre lang ruft Gott, tut Buße, erkennt, dass eure Opfer nicht mehr nötig ist, weil der Lamm Gottes ist für euch gestorben. Er ist auferstanden. Sie erkennen es nicht. Und so kommt der Zorn Gottes über sie. Aber es wird der Tag kommen, und das lesen wir in Sacharja, wo sie dem anschauen, dem die sie durchbohrt haben, und sie werden weinen, weil sie erkennen werden, 2000 Jahre lebten wir diese Rebellion gegen Gott. Damals, dieser eine Passa, war das verlorene Passa für das Volk Israel. Aber es ist auch eine Rede an uns alle. Eine Rede an mir, an dir. Ich weiß nicht, wie der Einzelne von uns steht, wie unsere Beziehung ist im Glauben, in Beziehung zu Christus. Sind wir vielleicht auch so wie das jüdische Volk, wo wir denken, ja, es ist schon gut, es kommt gut, und wir merken gar nicht, was damals geschah, und wir merken gar nicht, wie wir gerichtsreif werden oder sind. Oder sind wir wiedergeborene Kinder Gottes, wo dies annahmen, was Gott der Vater uns offenbart hat, seine Liebe. Ja, Jesus, er kam zu den Seinen, und die Seinen nahmen ihm nicht an. Und wir lesen, wie es weiter in Johannes Kapitel 1, Johannes 1, er kam in sein Eigentum, und die Seinen nahmen ihm nicht auf. Allen aber, die ihn aufnahmen, denen gab er das Anrecht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Glaubst du, dass auch Jesus Christus für dich gestorben ist? Glaubst du, dass er auch für dich persönlich gekommen ist, gestorben ist, dein Schuld auf sich genommen hat? Oder lebst auch du, leben sie in Rebellion gegen Gott? In dieser Rebellion, ach, es ist mir eigentlich alles egal, was damals geschah. Allen aber, die ihm aufnahmen, denen gab er das Anrecht, Kinder Gottes zu werden. Gott, der Vater, liebt uns. Er liebte das Volk Israel. Er liebte die Menschheit. Darum gab er seinen Sohn. Er kam für die Seinen, das Volk Israel. Sie nahmen ihn nicht an. Er starb für die ganze Menschheit. Für dich und für mich. So wollen wir ganz ihm gehören. Amen. Ich möchte noch mit uns zum Schluss beten. Ja, aber Vater, wir blicken zurück und wir sehen, wie du ein geduldiger Gott bist, Herr. Wir blicken zurück und wir sehen, wie trotz dieser Rebellion des Volkes Israel damals, wo du, Jesus, auf Erde warst, trotz dieser Rebellion, du 40 Jahre zum Volk Israel geredet hast, wie 40 Jahre in der Wüste. 40 Jahre redest du durch den Apostel, durch die Gemeinde. 40 Jahre gibst du offensichtliche Zeichen, welche sie heute noch bezeugen. 40 Jahre Gnade, Rede Gottes. O Herr, wir erkennen und wir sehen, wie das eine Passa damals, das verlorene Passa fürs Volk Israel wurde. Aber wir sehen auch, weil du ein treuer Gott bist, wirst du auch mit Israel schlussendlich kommen. Du hast sie wieder versammelt, und du wirst zu diesem Tag kommen, wo sie dich erblicken und sie erkennen, wie groß deine Liebe zu ihnen war. Wie groß deine Liebe zu ihnen ist, Herr. Und wir beten diesbezüglich, ja, Herr, komme bald. Aber Herr, du siehst auch uns. Du siehst jeder Einzelne von uns, und wo auch wir vielleicht in dieser Rebellion sind. In dieser Rebellion gegen dich, wo du heute dich offenbarst, wo du heute zu uns redest. Ich möchte einfach beten für all die, die dich noch nicht kennen, dass sie nicht gegen dich gehen, wie das Volk damals. Dass sie nicht rebellieren. Dass sie die offensichtliche Zeichen durch dein Wort, diese offensichtliche Zeichen im Leben erkennen, dass du zu ihnen redest, dass du, Herr Jesus, für uns gestorben bist. Und dass sie Ja sagen zu dir, dass sie erkennen, sie brauchen den vollkommenen Lamm Gottes, der unsere Schuld, unsere Sünde, alles hinweggenommen hat. O Herr, wir können nur Danke sagen dafür. Danke, dass wir Kinder Gottes sind aus Gnade. Und so beten wir nochmal, komme bald. Amen.